So, ihr merkt schon, ich gehöre auch zu dieser Kategorie Österreicher. Und danke. Werner, wir sind ein bisschen in der Minderheit, aber das wird uns nicht verdrissen. Wir haben unsere Lieblingsnachbarn da und von daher kann überhaupt nichts schief gehen, gell? Also, mein Name ist Alfred Lukesch, ich höre auch auf Fredi Lukesch, ist kein Problem. Meine Frau sagt Alfred zu mir und da weiß ich immer gleich, von wem die Stimme kommt. Ich bin verheiratet mit meiner Frau, das hat Vorteile. Wir haben 3 Kinder, alle 3 sind erwachsen. Meine Frau arbeitet auch hier im Haus, das ist die Uli. Die habt ihr heute schon an der Rezeption kennengelernt. Also da sitzen ja 3 fesche Damen, aber die Uli ist die fescheste. Das muss ich sagen, weil falls sie mal so Aufnahmen hört. Wir haben 2 Söhne, eine Tochter, die mehr oder minder hier im Haus groß geworden sind, aber mittlerweile auf ganz Österreich verteilt sind. Ich selber arbeite seit 22 Jahren hier im Haus. Das ist auch schon eine Zeit. War anfangs zuständig für den Ausbau und die Erhaltung des Hauses. Bei uns heißt es dann Baustaff. Habe dort alles Mögliche organisiert und ausgebaut. Das ist so mein Erstberuf. Das entspricht auch meinem Beruf. Ich bin Maschinenbau- und Hoch- und Tiefbautechniker im Erstberuf. Und bin eigentlich hierher gekommen mit dem Ansatz, Herr, wenn du mich hier brauchen kannst, das ist mir ein großes Vorrecht und eine große Ehre und du darfst mich einsetzen, wo immer du denkst, dass das richtig ist. Es war ein unverschämtes Gebet, aber Gott hat mich beim Wort genommen. Und so bin ich dann nach einer Zeit in der Rezeption gelandet, weil da Not am Mann, an der Frau war, in dem Fall ein Mann, habe 2 Jahre an der Rezeption gearbeitet, habe dann 15 Jahre lang die Leitung unserer Behindertenarbeit übernommen. Die schon öfter bei uns waren, wissen, dass man angeschlossen ans Haus an verschiedenen Standorten Einrichtungen haben, wo wir uns um Menschen mit Beeinträchtigungen kümmern. Da war ich dann 15 Jahre Mitarbeiter, aber ich habe auch immer hier im Haus in der Gästebetreuung mitgeholfen von Anfang an. Und jetzt, seit ungefähr 2 Jahren ist das schon wieder her, Wahnsinn, bin ich ganz wieder zurück ans Schloss, back to the roots. Und ja, freue mich sehr, dass ich die Woche mit euch begehen kann. Und ich habe das in der Ausschreibung gelesen, ich habe mir den Philipperbrief vorgenommen und möchte mit euch da, nicht Vers für Vers, aber schwerpunktmäßig, an ein paar Themen arbeiten und werde da jetzt gleich einsteigen. Es hat ja so ein bisschen was wie Bibelschulcharakter und von daher werden wir gleich einmal ins Thema einsteigen. Die Angst eines jeden Bibelschullehrers, und da gibt es sogar richtiges Gerangel manchmal, wie viele Unterrichtseinheiten das man kriegt in der Bibelschule. Die Angst eines Bibelschullehrers ist immer, dass er mit dem Unterricht nicht durchkommt, dass er zu wenig Einheiten zugeteilt kriegt. Und da sind wir immer in Verhandlung, früher mit der Birgit, jetzt mit dem Dominik, kannst du mir nicht nur 2-3 Stunden mehr geben. Und ähnlich geht es mir immer bei der Vorbereitung für so eine Bibelwoche. Sicher am Anfang das große Fragezeichen, was werde ich denn da alles sagen, was legt mir denn da Gott alles aufs Herz und wird es denn genug sein und irgendwann während der Vorbereitung kommt man dann drauf, nein, es ist viel zu viel, am besten ihr bucht es gleich nach und bleibt die zweite Woche an. Der Philipperbrief ist ein sehr praktischer Brief, ein sehr freudiger Brief. Und was mir an dem Brief so gut gefällt, ist, dass er in der ganzen Art und Weise, wie Paulus zu den Philippern schreibt, dass sich da eine Wirklichkeit abbildet, wie sich denn das Leben als Christ, worum sich das dreht, wie sich das abbildet, die Wirklichkeit des Lebens eines Christen, mit allen Ups und Downs, das werden wir noch sehen, sozusagen, wenn man es kurz fassen will, die Praxis des Christenlebens. Das Wort Praxis gefällt mir sehr gut. Ich habe im Duden nachgesehen. Die Definition für Praxis ist Anwendung der Wirklichkeit. Das ist Praxis. Interessant, gell? Das heißt, wir kennen ja als Christen die Wirklichkeit Jesu Christi. Das bestätigt uns der Heilige Geist, das hat uns der Heilige Geist gesagt. Wir leben diese Wirklichkeit Jesu Christi. Wir leben ja nicht mit, wir leben ja in Christus. Und wie sich das dann anwenden darf, da ist der Philipperbrief ganz nah dran. Und wir werden uns in dieser Woche, die wir miteinander haben, anschauen, um welche Wirklichkeit es sich hier im Philipperbrief handelt, wie der Paulus die Philipper anregt, diese Wirklichkeit in Jesus Christus auch zu leben. Und ich werde auch versuchen und ihr werdet es auch mit mir gemeinsam versuchen, wie wir denn das jetzt auf unser 21. Jahrhundert übertragen, was wir uns da rausholen können aus diesem Brief. Und ich bin schon gespannt, wie weit wir kommen. Ich habe mir vorgenommen, es sind ja nur 4 Kapitel, der Philipperbrief ist ja ein sehr kleiner Brief, aber glaubt es mir, in der Vorbereitung bin ich draufgekommen, er hat es in sich. Und ich weiß nicht, mal schauen, vielleicht schaffe ich alle 4 Kapitel. Und wenn nicht, dann nehmt es mir das nicht übel, kommt es nächstes Jahr wieder. Es steckt sehr viel drinnen, er hat sehr viel Tiefgang, trotz der Kürze. Aber zuerst möchte ich heute Abend mit ein bisschen Geschichte und Geografie zu dem Brief einsteigen. Es wird nicht zu viel sein, keine Angst, aber mir ist es immer ganz wichtig. Ich möchte ein bisschen den Hintergrund kennen von dem Schriftstück, um das es sich hier dreht, den Kontext des Briefes kennenlernen. Von daher, wenn man so einigermaßen weiß, wo man sich denn da bewegt und unter welchen Umständen dieser Brief entstanden ist und zu welchen Leuten das Paulus da geschrieben hat, wenn man das so im Hinterkopf hat, und ich hoffe, das schafft man jetzt ganz kurz, dann tut man sich leichter, den Text doch an mancher Stelle, wo es vielleicht ein bisschen am ersten Blick schwer zu verstehen ist, tut man sich leichter, den Text aufzuschließen, sich hineinzudenken, darüber nachzudenken, was der Autor zu sagen hat. Ihr kriegt das, was da draufsteht, braucht ihr nicht mitschreiben. Wenn ihr wollt, natürlich gern. Mir hilft Mitschreiben immer im Konzentrieren, da bleibe ich munter. Ihr habt ja doch eine lange Anfahrt und ich kann das gut verstehen, wenn man die Hilfe braucht. Aber ihr müsst nicht unbedingt mitschreiben. Diese Folien, die ich herzeigen werde, werdet ihr dann am Ende auch kriegen. Ja, zur Zeit des Neuen Testaments war die Stadt Philippi eine römische Stadt, aber sie existiert schon Jahrhunderte vorher und wurde um 358 vor Christus von König Philipp II. Von Makedonien neu als griechische Stadt gegründet, obwohl es auch schon vorher eine Niederlassung gegeben hat. Und durch diesen König Philipp hat sie dann auch den Namen gekriegt, Philippi. Es war ja eine strategisch sehr wichtige Stadt. Es gab einige Handelsstraßen, die durch oder an Philippi vorbeigezogen sind, hat Europa und Asien verbunden und lag an so einem zentralen Schaltplatz zwischen Europa und Asien. Nach dem Sieg der Römer über den letzten König der Makedonier im Jahr 168 vor Christus wurde das Gebiet dann 146 vor Christus römische Provinz. Und im Jahr 42 vor Christus schlug Antonius in der berühmten Schlacht von Philippi die beiden Cäsarenmörder, das ist vielleicht bekannt, den Cassius und den Brutus. Wer so ein bisschen noch sich erinnern kann an seine Schulzeit vielleicht, wenn Geschichte gerade nicht das Steckenpferd ist, so wie bei mir. Aber Brutus, ja, das sagt dann was, gell? Da klingelt was. Das hat auch in Philippi stattgefunden, diese Schlacht. Und dieser Antonius machte die Stadt zu einer Kolonie für römische Veteranen. Und Kaiser Augustus verstärkte diese Besiedlung. Die Stadt war mit dem Jus Italicum ausgestattet. Das ist was Wichtiges im Römischen Reich gewesen. Sie war mit dem italienischen, mit dem römischen Recht ausgestattet, dem römischen Bürgerrecht. Und wodurch die meisten Bürger direkt unter dem kaiserlichen Schutz standen. Und ihr wisst ja auch, Paulus war römischer Bürger und hat sich an verschiedenen Stellen auch immer wieder darauf berufen, dass er Bürger des Römischen Reiches war. Interessant in dem Zusammenhang für mich ist, dass im Philipperbrief Paulus das himmlische Bürgerrecht anspricht, im Kapitel 3, im Vers 20. Er spricht zu Menschen, die von der Geschichte her, denen von der Geschichte her ganz wichtig war, dass sie das römische Bürgerrecht hatten. Mit dem waren sehr viele Privilegien verbunden. Vor allen Dingen hat nicht jeder dahergelaufene kleine Stadtherrscher über dich drüberfahren können, sondern du hast dich jederzeit auf den Kaiser berufen können, wie es auch der Paulus gemacht hat. Und Paulus spricht dann vom himmlischen Bürgerrecht zu der Gemeinde in Philippi, zu den Leuten dort, die ja aus dem Hintergrund kommen, italienisches, römisches Bürgerrecht. Und er sagt, und ähnlich, ein ähnliches Privileg, so wie ihr das lebt, so stolz ihr seid auf das römische Bürgerrecht, auf das himmlische Bürgerrecht, könnt ihr noch viel stolzer sein. Aber dazu dann im dritten Kapitel mehr. Ich habe schon an der Wand gehabt, die Stadt Philippi lag an einer Hauptverbindungsstraße zwischen Rom und Kleinasien. In der Nähe der Stadt waren auch Gold- und Silberminen, aber zur Zeit von Paulus waren die schon ziemlich ausgebeutet. Aber sie haben auf jeden Fall zu der wirtschaftlichen Bedeutung von Philippi beigetragen. Die Bewohner von Philippi, na, da gehen wir jetzt kurz durch, das habe ich eh schon alles erwähnt. Ja. Genau, bist du hier einmal. Die Einwohner der Stadt Philippi kamen aus verschiedenen Kulturen. Da gab es Griechen, Römer, auch Ureinwohner gab es. Die sogenannten Thrakider, also aus der Provinz Thrakien, so hat das früher geheißen. Und dementsprechend bunt war auch die Religion. Griechische Götter, orientalische Götter, thrakischer Götterkult, der übrigens eine ganz starke Ausprägung in einen Ewigkeitsglauben gehabt hat, was ja in den anderen Götterkulten nicht so sehr der Fall ist, aber dass der Mensch ein ewiges Leben hat, das findet man bei den Thrakern wieder. Es gab den Kaiserkult, also eine bunte Mischung von Göttern und Kulturen prägte die religiöse Landschaft. Das Judentum, im Gegensatz zu anderen Briefen, die wir von Paulus haben, die er zu anderen Städten geschrieben hat, das Judentum war in Philippi nicht stark vertreten. In der Apostelgeschichte wird keine Synagoge, sondern nur eine Gebetsstätte erwähnt. Wer das nachlesen will, Apostelgeschichte 16, Vers 11. Ihr kennt die Geschichte, wo der Paulus an den Fluss geht, wo man sich ja trifft. Und es war eine Gruppe von Frauen. Und das sagt schon sehr viel aus, weil wenn es eine Synagoge gegeben hätte, hätte es auch Männer gegeben. Weil wie gründet man eine Synagoge, wisst ihr das?
Mit 10 Männern.
Genau. Es ist so aus der Pistole geschossen kommt, das, wenn man in der Bibelschule war. Also da hat es 10 Männer dazu gebraucht. Der Paulus, der erste Kontakt in Philippi, ist aber eine Gruppe, wo die Lydia, die Purpurhändlerin zum Beispiel, auch dabei war. Auch der Widerstand gegen die christliche Lehre, wenn man sich das in der Apostelgeschichte weiter anschaut, scheint nicht von einer starken Fraktion der Juden herzurühren, sondern von den Einwohnern, die einfach das Christentum nicht kannten und deshalb auf Distanz gingen. Ja, wie war das jetzt mit dieser Gemeinde in Philippi? Philippi war die erste Stadt in Europa, die Paulus während seiner zweiten Missionsreise zusammen mit Silas, Timotheus und Lukas besucht. Auch wieder nachzulesen, Apostelgeschichte 16. Und was für uns heute sehr bedeutungsvoll ist, die erste Stadt in Europa, das war für damals lebende Menschen nicht unbedingt so von Bedeutung, weil sich damals die Leute, die so an der Grenze unseres Griechenlands, wie es wir heute verstehen, also an der Küstenlinie gewohnt haben, die haben sie nicht wirklich als Europäer verstanden. So ein anderes Bewusstsein. Die haben sich eher zu den Städten in Kleinasien hin orientiert oder nach Rom hin. Aber das Europa ist für uns sehr bedeutungsvoll. Die erste Stadt in Europa, damals war es eher nicht so von Bedeutung. So, das überspringen wir. So schaut es heute aus. Philippi ist ja auch heute eine große Ausgrabungsstätte, wird immer noch geforscht und gegraben. Man hat ein wunderschönes Amphitheater ausgegraben. Das zeigt in etwa die Markthallen im Stadtzentrum, das muss man sich so vorstellen. Weiß nicht, war schon jemand einmal in Philippi? Ja. Ah, Katrin, ja, ihr wart es auch schon. Ich habe nur zwei Bilder raus, damit man ungefähr ein Gefühl kriegt. Wobei da schon Stadtteile dabei sind, die erst zu späterer Zeit, dann 400, 500 nach Christus entstanden sind. Unter byzantinischer Herrschaft. Aber so das Zentrum da, dieses Quadrat, das ist ziemlich original, das Stadtzentrum, wie man es sich vorstellen kann, zur Pauluszeit. Ich habe geforscht und habe versucht, ein bisschen rauszukriegen, wie viele Einwohner das damals gehabt hat, das Philippi. Ich bin nicht ganz so schlau geworden, habe das hier bei einer Führung einmal gesagt gekriegt. Also ich habe dann noch was gefunden, da ist von 5000 Einwohnern die Rede gewesen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Es war keine Metropole, wie zum Beispiel Korinth, aber es war eine doch gut ausgebaute Stadt mit sehr viel Einfluss vom Handel her und als Verbindungsstrecke im Römischen Reich. Wie ist der Paulus hingekommen? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Der Paulus hat sich den Silas gesucht und zog dann von Antiochien aus in Richtung Kleinasien. In der Apostelgeschichte 16 reisten zunächst bis nach Troas und bei der Durchreise durch Lystra, da ist jetzt der Pfeil, bei der Durchreise durch Lystra haben sie den jungen Timotheus zu ihrem Mitarbeiter gemacht. Und dann sind sie da eben in Phrygien, in der galatischen Landschaft bis Troas gereist. Das habe ich mal einfach so dargestellt, damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt, wo sich das abgespielt hat, diese zweite Missionsreise des Paulus. Und als sie dann in Troas ankommen, ist das vorläufige Ende und da passiert ja was Einschneidendes in Troas. Da wird ja der Paulus gerufen. Er hat eine nächtliche Vision und es kommt dieser Ruf, komm herüber und hilf uns von Makedonien. Und das ist dieser Ruf, der ihn dann von Troas aus über Samothrake eben zuerst nach Neapolis, dieser Nachbarstadt von Philippi und dann nach Philippi bringt. Und Philippi, da habe ich jetzt den Kreis darüber gemacht, das liegt da im Norden unseres heutigen Griechenlands. Da sieht man es auch noch einmal. Also. Und es entstand dann eine Gemeinde in Philippi, so ab dem Jahr 49, eine kleine feste Gemeinde, die aus den ersten wiedergeborenen Christen bestand. Und etwa im Jahr 52 nach Christus kam Paulus auf seiner zweiten Missionsreise das erste Mal nach Philippi. Und wenn man sich die Geschichte in Apostelgeschichte 16 genauer anschaut, dann fallen drei Personen besonders auf. Die eine habe ich schon erwähnt. Das ist die Lydia, die Purpurhändlerin. Dann kennt ihr sicher die Geschichte mit dem Kerkermeister, wo der Paulus sich weigert, aus dem Gefängnis rauszugehen. Und der Kerkermeister ist ganz fertig und denkt, jetzt geht's ihm ans Leder. Aber er bekehrt sich dann auch aufgrund des Zeugnisses von Paulus. Der hat das Erdbeben erlebt, das Verhalten von Paulus und Silas und hat sich taufen lassen. Und dann gibt es da noch die Geschichte von dieser Sklavin, die vom Wahrsagegeist befreit wurde. Apostelgeschichte 16, ab Vers 16 können wir das lesen. Und das ist eine interessante Sache, wo uns das erste Mal diese Gemeinde vorgestellt wird. Für mich sehr interessant, wie universell das Evangelium von Jesus Christus die Menschen anspricht. Weil hier sind drei Menschen aus drei vollkommen verschiedenen Bevölkerungsschichten angesprochen. Du hast einmal die Lydia, die war Purpurhändlerin. Purpur war damals ein sehr wertvolles Material. Die war Großkauffrau. Die hat eher zu der oberen Mittelschicht, wenn nicht überhaupt darüber gehört. Der Kerkermeister war römischer Bürger, Mittelschicht. Und die Magd, die Sklavin, die war gar nichts. Die galt als Gegenstand, als lebendiges Werkzeug. So ist sie auch behandelt worden. Und all diesen dreien tritt Jesus Christus nahe, in eine lebendige Beziehung zu ihnen, und sie werden gläubig. Und für mich ist es schön, dass das bis heute gilt. Jesu Christi in seinem Wort findet Zugang zu jedem Menschen, egal welcher Herkunft, welcher Bildung, welcher Kultur er kommt. Das Wort Jesu Christi, wenn es jemandem gegenübertritt, wenn wir jemandem erzählen, was diese gute Botschaft von Jesus Christus, dann wirkt das Wort, egal aus welchem Hintergrund. Im Brief werden dann weitere Namen aus der Gemeinde erwähnt. Da ist der Epaphroditus, vom Namen her wissen wir schon, das ist ein Grieche. Da gibt es die Euodika, die Syntyche und den Clemens. Und da weiß man von den Namen her, das müssen Römer sein. Bei seinem ersten Besuch konnte sich Paulus nur kurz aufhalten. Und die Gemeinde traf sich wohl bei dieser Lydia im Haus, bei der Purpurhändlerin. Und Paulus besuchte die Gemeinde noch zweimal während seiner dritten Missionsreise. Und aus dem Brief wird deutlich, dass auch die Gemeinde Philippi nach ihrer Gründung so einige Probleme hatte. Nicht so gewaltige Probleme wie zum Beispiel Korinth oder andere Städte, aber auch in Philippi gab es einige Dinge auszusortieren und das ist auch mit ein Grund, warum der Paulus diesen Brief schreibt. Und warum er sie zum Beispiel im ersten Kapitel im Vers 27 dazu aufruft, für ihren Glauben zu kämpfen. Kämpfen muss man nur, wenn man auch Widerstände hat. Sonst braucht man nicht kämpfen. Und auch im dritten Kapitel wird ein Problem deutlich. Es gibt anscheinend konkurrierende Missionare. Die kommen aus dem jüdischen Hintergrund und wollen das jüdische Gesetz hochhalten. Und da auch dagegen schreibt Paulus. Ja, wenn man so einen Brief vor sich hat, die Theologen, die untersuchen dann auch immer, wie es mit der Verfasserschaft ausschaut von so einem Brief. Ich habe jetzt immer gesagt, der Paulus hat den Brief geschrieben. Woher wissen wir das? Abschluss. Bitte?
Zum Teil halt der letzte Vers.
Genau, weil er es selber sagt. Er sagt ja selber, dass er, Paulus, diesen Brief mit dem Timotheus gemeinsam schreibt. Es gibt dann einige so Strömungen, besonders im 19. Jahrhundert, da hat es ja die kritischen Theologen gegeben, die das dann versucht haben, anders darzustellen. Aber im Großen und Ganzen hat sich der Paulus als Verfasser des Philipperbriefes durchgesetzt. Und, was auch ganz wichtig ist, das geht aus der Einleitung hervor, Paulus befindet sich im Gefängnis und zwar wegen der Verkündigung der guten Botschaft. Und die Anklage scheint sehr schwerwiegend zu sein. Paulus rechnet auch mit einem tödlichen Ausgang. Das kommt aus dem Text ganz gut hervor. Und in der Stadt, wo er gefangen ist, erfährt er viel Unterstützung. Und daneben gibt es auch Konkurrenten, auch das erwähnt der Paulus. Und da schreibt er aus Neid und böser Absicht, ihm zu schaden, wollen sie das Evangelium verbreiten. Das ist ganz interessant. Und der Paulus sagt dann aber, was soll's? Über ihre Absichten will ich nicht streiten, Hauptsache das Evangelium wird verbreitet. Das wäre eine interessante Auffassung für so manchen Gemeindestreit in unserer heutigen Zeit, oder? Ja, lassen wir halt die Unterschiede, Hauptsache das Evangelium wird verbreitet, oder? Der Paulus stellt sich da auf eine sehr breite Basis. Er ist nicht kleinkrämerisch. Natürlich, wenn es um Irrlehren geht, wenn es darum geht, dass am Wort was verfälscht wird, dann ist er klar. Aber wenn es um die Motive geht, sagt er, das ist mir eigentlich egal, aus welchen Motiven heraus jemand Christus verbreitet, Hauptsache das Wort wird verbreitet. Ich kann mich nur gut erinnern, in eine ähnliche Richtung geht es. Ich mache mit meiner Frau gemeinsam auch Ehevorbereitungsseminare. Und da ist einmal ein junger Mann mit seiner Verlobten herinnen gesessen. Die Verlobte, die war gläubig und der junge Mann hat sich ein bisschen schwer getan. Und natürlich hat die Verlobte gesagt, ja, aber ich kann ja mir nicht heiraten, wenn er nicht gläubig ist. Ich mag nicht. Ich traue mir das nicht, ich traue mich da nicht drüber. Vielleicht wird er ja gläubig, aber vielleicht auch nicht. Was mache ich dann? Recht hat sie gehabt. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Fredi, jetzt red doch einmal mit ihm. Er weiß schon so viel. Sag ihm es doch noch einmal. Und ich kann mich noch gut erinnern, es war am letzten Tag der Freizeit und dann sind wir da drüben im Büro gesessen. Und ich habe gesagt, wo zwickt es denn? Ich weiß, du hast schon viel gehört. Im Prinzip kennst du die ganze Botschaft. Woran krankt es denn? Ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, hat er gesagt. Und freilich, irgendwo denke ich mir, ich fange jetzt einfach an, weil es meiner Freundin oder meiner Verlobten so wichtig ist. Ich fange jetzt einfach an und dann schaue ich schon, wie das wird. Aber ich kann doch nicht wegen meiner Verlobten gläubig werden. Das war sein Satz. Die haben so angeschaut und gesagt, wieso? Wieso? Ich kann mich doch nicht nur wegen meiner Verlobten bekehren, sage ich, warum? Glaubst du, Gott ist ein Erbsenzähler? Die Betonung liegt auf Bekehrung. Wenn du dich ernsthaft zu Gott hin bekehrst, glaubst du wirklich, dass Gott deine Motive hinterfragt? Das Wichtigste ist doch die Bekehrung. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Leben war, aus welchem Grund du dich dann schlussendlich zu Jesus Christus gewandt hast. Meine Erfahrung ist, es ist immer was Persönliches dabei. In meinem Fall war es sogar ziemlich egoistisch. Und Gott hat es genommen. Die Bekehrung muss echt sein. Der Wille und diese Aussage, ja Christus, ich möchte ab jetzt, dass du das Wichtigste in meinem Leben bist. Das ist wichtig. Naja, auf der langen Rede kurzer Sinn, wir haben dann 10 Minuten miteinander geredet gehabt und dann hat er sein erstes Gebet wirklich gesprochen. Und dann sind 2 wirklich glücklich von der Ehevorbereitung nach Hause gefahren und sie haben geheiratet. Der Paulus geht in eine ähnliche Richtung. Er sagt, was soll's? Hauptsache Christus wird verkündigt. Und er sitzt im Gefängnis und der Timotheus ist ein Mitverfasser des Briefes. War ziemlich sicher sitzt der Paulus in Rom im Gefängnis und schreibt von dort aus diesen Philipperbrief. Und man nennt ihn auch einen der Gefangenschaftsbriefe, weil er sie in Fesseln oder in Ketten geschrieben hat, wie es er selber auch schildert. Und es gibt 4 so Gefangenschaftsbriefe, das ist der Epheserbrief, der Kolosserbrief, der Brief an den Philemon und eben der Philipper. Darüber hinaus gibt es auch noch den 2. Timotheusbrief, der auch in Gefangenschaft geschrieben wurde, der aber, weil er sehr viele pastorale Inhalte hat, als Pastoralbrief gehandelt wird und nicht mit den Gefangenschaftsbriefen gemeinsam erwähnt wird. Ja, und dann ist auch noch wichtig, ja, was hat denn der Paulus für Verhältnis gehabt zu den Philippern? Wie war denn das beim Paulus? Und wenn man die Texte liest, die sich mit den Philippern beschäftigen von Paulus, dann merkt man, dass der Paulus eine ganz besondere Verbundenheit zu diesen Philippern gehabt hat. Es ist im ganzen Philipperbrief zu spüren, es ist ganz ein anderer Stil als zum Beispiel im Korinther- oder im Galaterbrief. Philippi leistet ihm, wie Paulus in seinem Brief erwähnt, mehrmals Unterstützung durch Geld. Philippi ist die einzige Gemeinde, von der er sich mit Geld unterstützen lässt. An die Korinther schreibt der Paulus, dass er andere Gemeinden um ihretwillen beraubt hat. Und wahrscheinlich spielt er da auf die Gemeinde in Philippi an. Und die ganzen Geschehnisse sprechen auch dieser Sprache. Als der Paulus im Gefängnis sitzt, erfährt die Gemeinde die Umstände von Paulus in Rom. Und daraufhin sendet die Gemeinde den Epaphroditus mit einer Geldspende zu Paulus. Daraufhin wird Epaphroditus krank und die Gemeinde erfährt irgendwie davon, wahrscheinlich durch einen unbekannten Boten. Und die Gemeinde schickt den Boten zurück und teilt mit, dass sie sich große Sorgen macht. Und dann sendet der Paulus den wieder gesundeten Boten Epaphroditus zurück nach Philippi. Was sagt uns das? Ja, da war ein permanenter Austausch. Die waren immer in Kontakt. Paulus war immer ganz nah dran an dieser Gemeinde, auch wenn er nicht immer vor Ort war. Er wusste immer, wie es in der Gemeinde geht und umgekehrt. Und was sind die Hauptthemen in dem Brief? Ja, da ist zuerst einmal die Freude. Die Freude im Herrn. Sein Grundgedanke, es ist nicht unbedingt so, dass er systematisch das Thema Freude entfaltet, sondern es ist eine Freude, die er innerlich erlebt, trotz Gefangenschaft. Eine Freude, die er in seiner aktuellen Situation im Gefängnis erlebt und die in dem Text durchwirkt. Es wird uns auch im ganzen Studium des Briefes begleiten. Auch wenn es um schwierige Texte und um schwierige Themen geht, gibt es auch im Philipperbrief, dann schwingt doch diese Freude in Christus durch. Und ein anderes Schwerpunkt oder andere Bezeichnung des Briefes lautet die Epistel des Vortrefflichen. In Philipper 3, Vers 12, da geht es um das Ziel, um das Bild des Christen und da spricht der Paulus davon, dass sie vollkommen werden sollen. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Es geht um Vollkommenheit. Und zwar nicht in einem gesetzlichen Sinn. Du werd jetzt einmal vollkommen, weil ... das ist alles wichtig, sondern aus einer Freude heraus, aus der Beziehung heraus zu Christus, möchte ich Christus vollkommen begreifen. In seiner ganzen Breite, Höhe, Tiefe, wie er es an einem anderen Text einmal sagt. Noch einmal, der Philipperbrief ist kein systematischer Brief mit einem zentralen Thema. Es ist ein sehr persönlich gehaltener Brief und so muss man ihn auch lesen. Trotzdem können wir drei Elemente herauslesen, so eine gewisse Struktur, so einen gewissen Aufbau. Und an diesen Aufbau werde ich mich auch dann halten. Da gibt es einmal Grußworte mit ein paar persönlichen Gedanken. Das ist vom Kapitel 1 bis zum 2. Kapitel. Dann gibt es einen lehrhaften Abschnitt, das ist das Kapitel 3. Da werden wir uns auch drüber unterhalten. Dann gibt es einen ethischen Abschnitt, wie man nämlich in der Gemeinde miteinander umgehen soll. Auch darüber möchte ich ein paar Worte mit euch verlieren. Und dann kommt noch ein zweiter persönlicher Teil, da geht es im Hauptthema um diese Freude, die Paulus so wichtig ist. Und wir werden freudig abschließen. mit Freude abschließen. So, jetzt schaue ich mal gerade, 9 Uhr. Habt ihr noch Luft für 10 Minuten? Ja? Dann steigen wir in den Text ein. Das war mir heute noch wirklich nach so einer historisch-geografischen Einleitung ein bisschen Bibeltext lesen, oder? Und dann machen wir Schluss. Wenn ich merke, die Augenlider gehen zu sehr runter, dann höre ich auf, ich verspreche es. Wir steigen ein in den Text. Und ich lese einmal die im ersten Kapitel die Verse 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft im Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. So, weiter mal. Wenn man sich anschaut, die ersten zwei Verse, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus, Jesus in Philippi samt den Bischöfen und Diakonen, das ist einmal die Adresse, die Adressaten. Und dann sagt Paulus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und heute geht es mir eigentlich einmal nur um das Wort Gnade. Gnade und Friede in Christus ist der Schlüssel zu allem anderen, wenn ihr so wollt, die Summe des Evangeliums. Und ich halte mich dabei an die Worte des Paulus in Philipper 3,1. Das kann gar nicht oft genug gesagt werden. Da sagt nämlich der Paulus, dass ich euch das immer wieder sage, das verdrießt mich nicht. Er steht zu seinen Wiederholungen. Und da haben wir zuerst dieses Wort Gnade. Hebräisch wird da das Wort Chen verwendet. Und es bedeutet Huld oder Gunst. Kommt vom hebräischen Wort Chesed. Und das ist ein Liebeserweis. Gnade hat ganz viel mit Liebe zu tun. Eine hilfreiche Tat, der ein Treueversprechen folgt, ist da gemeint. Griechisch steckt das Wort Charis dahinter. Das sagt uns was. Da kommen unsere Charismen her. Jeder hat ja ein Potpourri an Charismen. Charisma, Charis, bedeutet etwas, das Freude bereitet. Interessant ist auch, dass sich die Griechen mit diesem Wort begrüßt haben. Wenn ein Grieche einen anderen Griechen getroffen hat, hat er gesagt, Kairete. Freue dich oder freut euch. Kairete. Das war die Grußform der Griechen. Und lateinisch steckt das Wort Grazia dahinter. Davon ist unser Fremdwort gratis abgeleitet. Bedeutet so viel wie umsonst. Aber umsonst hat auch zwei verschiedene Bedeutungen, gell? Umsonst, das ist entweder wertlos oder unbezahlbar. Wenn es unbezahlbar ist, dann kann ich es nur umsonst kriegen, geschenkt. Wenn es wertlos ist, ist es umsonst. Aber was dahinter steckt, ist geschenkt. Es ist geschenkweise. Es ist frei. Und es hat was mit einer Gunst zu tun, mit einem Zugeneigtsein. Im Mittelhochdeutschen gibt es den Satz, die Sonne geht zu Gnaden. Die Sonne hat sich geneiget. Und das Wort Gnade steckt da drinnen. Die Sonne geht zu Gnaden. Die Sonne hat sich heruntergebeugt, herabgeneigt. Und so hat dieses Gnädigsein eine ganz starke Bedeutung. Und mit diesem Wort verbindet sich auch eine große Menschheitsfrage. Wie kriege ich denn einen gnädigen Gott? Und ohne Antwort auf diese Frage kann man so recht und schlecht leben, aber man kann auf keinen Fall in Frieden sterben. Das Wort, das neben Liebe am meisten über das Wesen des Evangeliums aussagt, ist Gnade. Und die Hauptstoßrichtung des Evangeliums ist es, uns diesen gnädigen Gott ein für alle Mal ins Herz zu schreiben. Und Gnade ist eine Klammer für alles, was mit Evangelium gemeint ist. Und jetzt machen wir eine kleine Bibelrace. Der Erste, der es liest, hat gewonnen. Schlagt es mal auf, Galater 1, Vers 3. Und wer es gefunden hat, liest bitte. Galater 1, Vers 3.
Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Habt ihr das Wort gehört? Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden. Und lest du jetzt bitte Galater 6, Vers 18. Das ist das Ende des Galaterbriefes.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, liebe Brüder und Schwestern.
Das ist, was ich gemeint habe. Gnade ist eine Klammer für alles, was mit Evangelium gemeint ist. Der Galaterbrief hat zwei Klammern. Paulus fängt an mit Gnade und hört auf mit Gnade. Römer 1, Vers 5.
Denn durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden.
Was haben wir empfangen? Gnade. Römer 16, Vers 20. Das Ende des Römerbriefes. Wir waren gerade am Anfang, jetzt kommt das Ende.
Und der Gott des Friedens aber wird, Römer 16,
Vers 20,
ja, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.
Klammern, ganz bewusste Klammern. 1. Korinther 1, Vers 3, ein Beispiel gebe ich euch noch. Und 1. Korinther 16, Vers 23.
Die Gnade von Jesus, dem Herrn, soll mit euch sein.
Und dann gibt es noch eine ganz große Gnade. Eine ganz große Klammer. Im 1. Mose, im 3. Kapitel, im Vers 15, das braucht es nicht aufschlagen. Das ist die Geschichte mit dem Sündenfall und was daraus resultiert. Und das ist ja eine furchtbare Geschichte. Und endet damit, dass Adam und Eva das Paradies verlassen müssen. Aber in diese Geschichte rein, im Vers 15, wenn man es genau liest, stellt Gott schon eine Prophezeiung, eine gnädige, da kommt das Wort Gnade nicht vor, aber eine gnädige Prophezeiung rein, dass der Nachkomme der Eva, der Schlange, den Fuß zu treten wird.
Soll ich es kurz lesen, oder?
Lass es, danke. Ja? Könnt selber nachlesen, 1. Mose 3, Vers 15. Eine gnädige Prophetie in all dem Chaos, das darauf folgt, weil eben das passiert ist, was passieren haben müssen an diesem Baum. Aber Gott gibt da schon eine Gnade rein. Das ist die erste Klammer in der ganzen Bibel. Und die letzte Klammer, und jetzt brauche ich euch noch einmal, ist dann in der Offenbarung 22, der Vers 21. Genau. Zwei ganz große Klammern um 2000 Jahre Wort Gottes. Am Anfang und am Ende. Es ist die Gnade Gottes, die uns überhaupt erst leben lässt. Es ist die Gnade Gottes, die uns Jesus Christus erkennen lässt, mit ihm unterwegs sein lässt. Ich gebe euch noch ein paar Gedanken mit. Ihr werdet dann morgen früh euch noch mit der Gnade auseinandersetzen. Einfach so zum drüber nachdenken. Gnade ist etwas, das Freude bereitet, Heiterkeit, Gelöstheit. Gnade schafft Freude. Darum kommt der Paulus auch in seinem Brief dann auf verschiedene Art und Weise zum Thema Freude. Gnade, da ist so ein Element drin, das wirft alle Kalkulationen über den Haufen. Gnade, da ist so ein Element drinnen, das etwas komplett Unerwartetes eintritt, das mir Freude bereitet. Gnade durchbricht alle Gesetze der Logik. Ich habe eigentlich was ausgefressen, aber jemand begegnet mir gnädig. Mein Sohn hat in jungen Jahren in der Volksschule zum wievielten Mal, ich weiß es nicht, hat er das Sperrprogramm, das ich am Computer gehabt habe, damit er nicht alles anschauen kann, was er so will, geknackt. Das war immer ein besonderer Sport. Und er hat gewusst, dass ich da fuchsteufelswild wäre. Und es ist wieder mal passiert. Und an dem einen Tag hat mich irgendwie Gott zur Seite genommen und gesagt, was du hast, jetzt probieren wir mal ganz was anderes. Und ich habe den Michi genommen und habe gesagt, komm Michi, jetzt fahren wir aber. Und der hat sich gedacht, oh Maria, was passiert denn jetzt? Der Papa fährt mit mir weg. Der war ganz ruhig im Auto und ich bin mit ihm nach Kirchdorf gefahren und habe ihm so einen Eisding gekauft. So einen Eispokal. Und dann hat er so ganz, er hat nicht gewusst, was er da jetzt tun soll, dann hat er so zum Löffeln angefangen, hat sich überhaupt nicht auskennt. Dann habe ich gesagt, weißt Michi, du weißt, wie sehr mich das nervt, dass das immer wieder passiert. Aber weißt, ich wollte dir zeigen, dass selbst wenn ich dir verbiete und wenn ich dir zeige, dass mich das nervt, dass ich die unheimlich gern habe. Und darum habe ich dir den Eisbecher gekauft. Es hat einige Zeit angehalten. Nicht für die Ewigkeit, aber er hat es lang nicht mehr gemacht. Er ist unerwartet, hat er Freude gekriegt und ihm ist Gnade widerfahren. Die Idee war nicht von mir, das hat mir mal wer erzählt und ich habe mir gedacht, das probiere ich jetzt aus. Die war verblüfft. Gnade hat auch was mit Schönheit zu tun. In dem griechischen Wort charis, die Wurzel davon, ist auch Charme drinnen. Gnade hat etwas zu tun mit Anmut, mit Liebreiz und mit Ausstrahlung. Jemand, der aus Gnade lebt, wie wir Kinder Gottes, wir sind unheimlich charmante Menschen. Ist euch das schon aufgefallen? Also wenn ich so in euch, eurer Gruppe reinschaue, ich kann das 100% unterschreiben. Das ist so, wie wenn man sie in die Sonne legt. Wer braun werden will, muss sie in die Sonne legen. Wer Gnade erleben will, muss sie dem Wort Gottes aussetzen. Gnade macht schön, aber von innen her. Weil das Problem, das sonst nur verkniffene Gesichter schafft, endlich gelöst ist. Wir Menschen dürfen wieder gelöst werden, weil wir erlöst sind. Die Freiheit der Welt macht oft hässlich, aber die Freiheit bei Gott macht unheimlich schön. Gnade ist unverdiente Gunst, ist Freundschaft. Ja, es hat auch mit einem persönlichen Eingreifen Gottes zu tun, mit der Hand Gottes, die mir entgegengestreckt wird. Gott möchte mein Freund sein. Und diese Zuneigung Gottes zu uns ist Jesus Christus. In ihm hat Gott sich uns zugewandt. Und es gibt keinen Mittler außer ihn, außer Jesus Christus. Jesus Christus kam aus Gnade, er starb aus Gnade und aus Gnade werden wir erlöst. Und von der Schrift her dürfen wir wissen, Gnade allein ist stärker als Sünde. Das ist auch ein ganz starker Begriff gegen alle frommen Leistungen. Wenn Gott dir gnädig ist, lieber Mensch, dann brauchst du dir nichts mehr verdienen. Er ist dir ja schon gnädig. Und so ist Gnade Reichtum. In Jesus Christus sind wir unwahrscheinlich beschenkt und wir dürfen aus dem Vollen schöpfen, weil wir wieder dem Leben gehören, weil er uns das Leben zurückgegeben hat. Ist auch eine Form von Reichtum, die mich den irdischen Wohlstand nicht mehr so wichtig sein lässt. Denn im Glauben, in der Gnade werden meine Grundbedürfnisse erfüllt. Und wir haben für jedes echtes Bedürfnis heutzutage einen Abklatsch parat und der hat System. Und der große Widersacher hat geschaut, was sind denn die Bedürfnisse, die Gott in den Menschen reingelegt hat, die gut sind, die richtig sind und hat sie mit seinem Abklatsch gefüllt. Ja, es ist ein Bedürfnis, dass wir Freude erleben. Wir sind für die Freude geschaffen. Aber ohne Gnade bleibt es ein Jagen nach Vergnügen. Und wir verwechseln Freude mit Vergnügen. Und wir sind auf Schönheit geschaffen. Ja, Gott hat uns wunderschön erschaffen. Und was haben wir heute? Der Ersatz für Schönheit heißt Mode. Und wir werden diktiert von allen möglichen Modetrends. Alle 2 Monate was Neues. Wir sind auf Beziehung hingeschaffen. Und Beziehung ohne Gnade heißt soziale Netzwerke und WhatsApp und alles Mögliche. Und heißt Gefangensein in Sexualität. Und das wird eben zum Ersatz von wirklicher Beziehung. Und wir sind geschaffen in einem unheimlichen Reichtum in Christus. Und Reichtum ohne Gnade ist Konsum und Materialismus. Weil weder Freude noch Schönheit noch Beziehung noch Reichtum besitzt der Mensch aus sich selber. Ohne Gott landen wir in Ersatzbefriedigungen. Wir müssen uns das alles schenken lassen. Und das macht die Gnade. Das macht die Gnade. Und der Paulus fängt an mit Gnade und Friede. Weil aus dieser Gnade, in der wir beschenkt sind, resultiert unheimlich tiefer Friede. Aber über den reden wir dann morgen weiter. Für heute machen wir mal Schluss. Ich möchte